Willkommen zu einer neuen Folge Stark und Schön. Diese durfte ich in Mirelas Posing-Studio gemeinsam mit Mirela aufnehmen. Und es geht um ganz interessante Themen. Wir hatten ein tolles Gespräch, unter anderem zu Mirelas Erfahrung im Bodybuilding, wie sie dazu kam, auf die Bühne zu gehen, wie sie entdeckt hat, kompetitiv zu sein, obwohl sie zuvor dachte, dass sie es nicht ist. Welche Erfahrungen sie in der Vorbereitung und nach der Vorbereitung gemacht hat und wie sie mit dem Zunehmen umgegangen ist. Und im zweiten Teil erfährst du dann unsere Erfahrungen zum Coaching, im Umgang mit dem Tracking, zur Ernährung und dem Training. Ich würde mich wie immer über ein Feedback freuen und wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Willkommen zu meiner 15. Folge Stark und Schön. Und ich bin heute bei Mirela im Posing-Studio zu Gast. Beziehungsweise sie ist Gast bei mir und ich darf hier Gast sein. Und ich wusste schon von Anfang an, dass ich dich einladen wollte.
Danke.
Aber ich wollte warten, bis ich in Wien bin,
Okay, cool.
damit wir das persönlich machen können. Und ja, Mirela, stell dich mal bitte kurz vor und erzähl, was du machst.
Ja. Also ich bin mittlerweile hauptberuflich Online-Coach. Ich betreue Leute im Bereich Fitness und Ernährung, unterschiedliche Leute, einfach Leute, die abnehmen möchten, Muskeln aufbauen möchten, aber auch eben Athleten, die auf die Bodybuilding-Bühne wollen, Männer und Frauen. Und ich mache auch Posingstunden, das heißt, wir sitzen ja hier bei mir im Posingstudio für eigentlich fast alle Klassen, überwiegend Bikini-Figur, aber auch Physik und Bodybuilding und auch für Männer. Und ja, das ist das, was ich beruflich mache.
Sehr gut. Und du warst auch schon zweimal selber auf der Bühne.
Genau, ich habe 2 Saisonen gemacht und war aber insgesamt 5-mal. Also es waren 5 Wettkämpfe.
Okay. Ich glaube, es wäre ganz spannend, erstmal zu erfahren, wie du überhaupt dazu gekommen bist, Bodybuilding-Wettkämpfe zu machen. Bevor wir zur Erfahrung im Coaching kommen, wie kam das, dass du gesagt hast, so ich gehe jetzt auf die Bühne? Du hast ja gerade schon gesagt, dass du nicht so ein kompetitiver Mensch
Ja.
dachtest, dass du es wärst. Und dann aber doch gleich so ein Einzelwettkampf mit,
Ja.
wo ja dann schon einige sagen, okay, es ist jetzt vielleicht nicht so objektiv, weil du wirst nach deinem Aussehen beurteilt. Ja.
Ja, das stimmt. Ich habe das gerade vorhin gesagt, dass ich eigentlich nicht so ein kompetitiver Mensch bin und trotzdem habe ich auch andere Wettkämpfe gemacht. es war im Weightlifting. Aber es ist beides nur aus Spaß und einfach Freude an der Sache gewesen. 2010 habe ich mit CrossFit angefangen und dann habe ich eben die Weightlifting-Übungen drinnen gehabt und dann habe ich mir gedacht, na, es schaut gut aus, es fühlt sich gut an, ich habe gutes Feedback bekommen von den Coaches und dann habe ich Wettkämpfe gemacht im Weightlifting. Das sage ich jetzt so komisch, weil ich es noch immer nicht glauben kann. Ich war weder stark noch gut. Aber es waren damals sehr, sehr wenige Frauen in dem Bereich. Und deswegen hat es mir auch Spaß gemacht, weil es war für mich nicht so wichtig, welcher Platz ich werde oder so. Es hat einfach Spaß gemacht. Und als es dann ernster wurde und immer mehr Mädels da teilgenommen haben und ich aber nicht besser wurde, hat es mir dann auch keinen Spaß mehr gemacht. Und deswegen habe ich aufgehört. Und beim Bodybuilding war es so, dass ich beim Andi gearbeitet habe und der Valentin hat bei uns angefangen, an der Rezeption zu arbeiten und er hat ja damals schon Wettkämpfe gemacht. Und irgendwie hat er dann gesagt, ja, wieso machst du das auch nicht? Und der Andi hat gesagt, ja, cool, mach das. Und ich habe mir gedacht, okay. Also ich hatte keine Ahnung. Ich hatte null Ahnung, was auf mich zukommt. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, machen wir es. Und dann gleich 6 Monate Diät. Und das war meine allererste richtig geplante Diät. Also davor habe ich das noch nie so gemacht. Und ja, somit war das ein cooler Start, würde ich sagen. Und danach habe ich aber gewusst, ich möchte es noch einmal machen, weil ich möchte es besser machen. Das war eigentlich der Grund, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, jetzt habe ich gesehen, wie es ist und ich glaube, ich kann das schon noch ein bisschen besser und das möchte ich gern machen.
Was hat dich an der gesamten Wettkampfvorbereitung und dem Wettkampf so begeistert? Weil es ja, ich denke, für viele so von außen erstmal so, okay, machst jetzt 6 Monate, stimmst du ja dein ganzes Leben darauf ab und schränkst dich ja auch irgendwie ein bisschen ein für diesen einen Moment auf der Bühne. Was ist das Reizvolle daran?
Ich glaube, es ist schon ein Unterschied, in welchem Umfeld du das machst. Also ich glaube, das war schon ein sehr, sehr, sehr ausschlaggebender Punkt bei mir. Wie du vorhin gesagt hast, ich bin in meiner Blase und das war auch so. Also damals hat der Andi das Gym aufgemacht und ich war nur noch dort. Ja. Es gab kein Leben mehr außerhalb vom Gym. Und dementsprechend hat sich dann auch alles nur darum gedreht. Ich glaube, was mir insgesamt daran gefällt, ist einfach dieses Besserwerden. Du machst etwas und wirst besser. Tag für Tag. Natürlich ist nicht jeder Tag gleich und es gibt natürlich Rückschläge und so. Aber insgesamt arbeitest du an etwas und du wirst besser und du möchtest besser werden. Und das hat mir daran gefallen und dann am Schluss eigentlich die Show an sich. Also ich war, bei der ersten Show war ich mega nervös und ich habe gedacht, man sieht, wie ich zitter. Und die zweite war dann schon ein bisschen besser und ich habe einfach Spaß gehabt auf der Bühne. Und somit habe ich mir gedacht, okay, wie gesagt, ich kann das besser und ich möchte das noch einmal machen und ja.
Und hast du damals schon dich mit Posing auseinandergesetzt oder kam das jetzt erst mit der zweiten Prep? Das gehört ja schon, ist ein großer Teil der Bühnenpräsentation und für diejenigen, die das nicht machen, ist es halt scheiße anstrengend und schwer. Ja.
Ja, doch, ich habe mich damals auch damit auseinandergesetzt, aber nicht so intensiv wie dieses Mal. Ich war damals, also ich habe Posing beim Valentin gehabt. Und er hat mir halt die Pflichtposen gezeigt, aber die Präsentation an sich, vor allem halt für die Frauen, das habe ich mir als allererstes bei der Andrea Lackner geholt. Sie ist bei der IFBB und hat schon ganz, ganz viele Wettkämpfe gemacht und war für mich damals, glaube ich, die erste Anlaufstelle, weil ich sonst niemanden kannte, wo ich es hätte machen sollen oder können. Und bei ihr war das so, dass sie sehr wenig von den Posen an sich erzählt hat, sondern viel, viel mehr über die Präsentation. Also genau eben das Gegenteil und auch, was ich gebraucht habe. Also sie hat sehr viel erzählt, wie du was ausstrahlen sollst, wie du gehen sollst, wie du auf deinen Bauch achten sollst und solche Sachen. Genau, was mir geholfen hat. Und dann habe ich extrem viel selber geübt. Ich habe damals mich ständig aufgenommen und habe mir das teilweise in Zeitlupe angeschaut und dann hat mir der Gang nicht gefallen und solche Sachen. Also ich habe damals schon eine Vorstellung gehabt, wie es nicht aussehen sollte. Und habe daran geübt. Ich meine, jetzt im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, entspricht es nicht meinem aktuellen Standard. Aber ja, das hat mir auch sehr Spaß gemacht. Und das jetzt für 2019 kam dann erst ganz stark mit der Emma Heidman, die aus England, die in der Zeit auch richtig gehypt wurde und beziehungsweise auch wirklich groß geworden ist in dem Bereich, weil sie sehr, sehr, sehr detailorientiert ist. Und vor allem auch, was die Posen an sich betrifft, also nicht nur das Drumherum, sondern die Posen an sich. Und ich bin 2018 im Herbst nach England geflogen, vor meiner Prep, und habe dort eine Stunde bei ihr gemacht. Und damals habe ich gesehen, dass sie so ein kleines Posing-Studio, also das war nur so ein Zimmer, hat und das hat mir gefallen. Und das hat mir so eben das in den Kopf gesetzt, mit, also diese Inspiration gegeben für mein Studio.
Jetzt sitzen wir in deinem.
Ja, voll.
Also ich, und das ist das, erst 2 Jahre her.
Ja, das ist so cool. Das kann teilweise so schnell gehen. Und ich habe mich damals mit ihr unterhalten und deswegen finde ich das so cool, sich Inspiration zu holen bei irgendwem. Und das passiert einfach, wenn du neugierig bist, mit Leuten redest oder irgendwas siehst. Und das war so. Also ich habe mir dann gedacht, hey, auf den Fotos und Videos, die sie postet, das schaut so cool aus. Und das war ein Mini-Raum. Mhm. Ja, also das war total unscheinbar. Aber sie hat auf den Spiegeln ihren Namen draufkleben gehabt und sie hat dann Fotos gemacht. Und das hat so cool ausgeschaut.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, hey, cool, ich mache das auch, das wird cool.
Ja, mit Emma habe ich ja auch schon im Podcast gesprochen.
Ah, cool.
Also auch eine sehr, sehr interessante Frau, finde ich. Also gerade auch, es war über Zoom und sie hat auch so eine krasse Präsenz.
Ja.
Und dann dachte ich auch so, okay. Mhm. Also sie war auch schon im Gym, da war ich tatsächlich nur zum Trainieren, aber sie ist reingekommen, man merkt das.
Ja, ja, ja.
Und das ist bei ihr sehr interessant.
Das stimmt, ja. Also sie ist sehr, sehr stark, wie du sagst, ja, was das angeht, präsent. Und also ich war auch fasziniert von ihr, ja, also diese, weiß nicht, die Aufmerksamkeit hat sie sofort, ja, und ich habe damals dann angefangen, so ein paar ihrer Posen nachzumachen und dann, als die Wettkampfvorbereitung angefangen hat, habe ich die ganze Zeit nur das gemacht und habe halt ganz viel versucht nachzumachen. Es ist total schwierig, von den Fotos dann herauszufinden, wie sie steht und was sie eigentlich macht, ja? Weil sie damals noch nicht so viel gezeigt hat, wie sie da hinkommt. Also sie hat dann Fotos und Videos gemacht und ich bin dann gestanden und habe mir gedacht, wie macht sie das mit der Hüfte und wie macht sie das mit dem Po und solche Sachen, was natürlich auch, sie ist ja Tänzerin und sie ist ja sehr, sehr, sehr beweglich. Also für sie ist das wahrscheinlich, ja, in die Pose reinzugehen, nicht so krass wie für irgendwen, der jetzt ganz steif ist oder so.
Ja.
Da braucht man einfach viel, viel Übung. Und das hat sie aber auch definitiv gemacht. Also das hat sie auch erzählt. Sie hat nichts anderes gemacht als das eine Zeit lang.
Ja. Was meinst du, wenn jemand jetzt eine extrem gute Form auf der Bühne hat, also im Stehen, und das nicht präsentieren kann, was meinst du, wie viel geht einem dann in der Wertung, auch in der Gesamtpräsenz verloren?
Also ich höre immer wieder, dass das nicht so viel Wertung bekommt, das Posing. Aber ich glaube, dass unbewusst das trotzdem passiert, weil es fließt vielleicht in dieses Ganze, in die ganze Präsentation und in die Sympathie und so weiter mit rein, glaube ich, weil ich bin jetzt am Wochenende bin ich gesessen, habe bei einem Wettkampf eine Testwertung machen können und ich finde schon, dass, ich meine, ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht, ja, wahrscheinlich ist das auch anders, wenn du das häufiger machst, dann hast du vielleicht, dann beobachtest du bestimmte Sachen ein bisschen anders, aber trotzdem sind wir Menschen, weißt du, das heißt, das, was uns gefällt, das schauen wir ja dann auch öfters an. Wenn eine Person jetzt ein schlechteres Posing hat und die andere ist ungefähr gleich von der Form her, dann wirst du trotzdem die andere, die schöner post, öfters anschauen. Hm. Also ich glaube, dass das, auch wenn es vielleicht immer so in Reglement steht, dass das nicht so viel Wertung hat, dass es trotzdem mit einfließt.
Ja, also ich finde es auch gerade bei Frauen so schwer. Also ich habe mir jetzt auch von meinem Freund die Wettkämpfe, auch die Frauen mit angeguckt und auch klar über Internet, YouTube, es ist so schwer, weil gerade Frauen auch so unterschiedlich aussehen. Ich meine, selbst du hast ja bei jeder Show anders ausgesehen und jeder hat ja auch eine andere Ausstrahlung, das zu bewerten. Und Frauenkörper sind ja auch auf der Bühne so unterschiedlich.
Mhm.
Ah, da sieht man halt auch mal wieder, was dann Genetik auch für eine Rolle spielt, was, sage ich mal, die Beckenbreite, Schultern und so weiter angeht, ja.
Das stimmt, Taille teilweise. Das, da gibt es Frauen, die haben so schmale Taillen und da kannst du einfach nichts machen dafür oder dagegen. Ja? Also das ist einfach so. Und dann schaut natürlich das ganze Konstrukt rundherum auch anders aus. Und wenn du gut trainierst und einen guten Po hast und dann gute Schultern, dann schaut die Taille noch schmäler aus.
Mhm.
Also das stimmt, ja. Das ist bei Frauen, wobei ich glaube auch, es kommt halt drauf an, bei Männern kann das auch alles ein bisschen anders wirken, wenn einfach die Proportionen anders sind.
Ja, das auf jeden Fall auch, ja.
Aber ja, bei Frauen kommt halt noch viel, viel mehr dazu. Haare, Make-up, Bikini, einfach die Präsentation, wie man sich gibt und solche Sachen, ja. Mhm. Ja, es ist schwierig. Also ich glaube, vor allem, wenn es größere Shows sind, wo mehr Personen auf der Bühne sind, dann definitiv musst du auch da deine Zeit reinstecken ins Posing.
Ja.
Weil es wird einen geben, der besser ist als du.
Immer. Wäre ja schlimm, wenn nicht.
Ja, eben. Deswegen wäre es schade, wenn du da keine Zeit darin investierst.
Ja, ja, absolut. Aber ich finde auch bei den Männern auch proportional sehr, sehr unterschiedlich. Gerade wenn es auch Klassen sind, wenn es kleinere und größere gibt, das macht halt ein komplett anderes Bild.
Das stimmt total. Und ich glaube, ich schätze mal, dass jetzt in der Corona-Zeit definitiv auch ein bisschen schwieriger ist, weil einfach die Klassen dann zusammengemischt, also von den Größen halt nicht eingeteilt werden, weil es sich einfach sonst mit der Zahl nicht ausgeht. Mhm. Das war jetzt bei denen, wo ich jetzt auch, wo ich war, genau dasselbe. Wenn dann dieselben Größen in einer Klasse sind, ist es ein bisschen einfacher.
Hattest du vor deinem ersten Wettkampf eine ungefähre Vorstellung, wie du aussiehst? Also jetzt nicht so dein, also ja, deine Form meine ich. Ja.
Mhm. Nein, ich hatte keine Ahnung. Also davor, kann ich mich erinnern, habe ich mit einer Freundin jedes Jahr im Sommer, vor dem Sommer, haben wir gesagt, okay, in diesem Sommer werden wir ein Sixpack haben. Jedes Jahr haben wir das gesagt. Und wir hatten keinen Sixpack.
Ja.
Also es war immer das Mysterium, wie schauen unsere Bauchmuskeln aus?
Ja.
Und tatsächlich war ich dann auch ein bisschen enttäuscht, weil die Bauchmuskeln kamen dann nicht so gut raus, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Liegt definitiv an vielen verschiedenen Gründen, aber ich war nicht enttäuscht. Ich war nicht enttäuscht. Ich habe letztens darüber nachgedacht, über 2019, wie die Form war und wie das Feeling war. Weißt du, vieles verändert sich und es ist relativ kurz, weil nachher nimmst du jetzt wieder zu und dann ist wieder anders, aber so am Po geht so viel weg. Es geht so viel weg, weil das eigentlich, weil da so viel Fett ist. Ja. Und das Gefühl so zwischen den Beinen, wenn du keine Oberschenkel hast, wenn das nicht aneinander reibt, ja, wenn der Po nicht da ist, das ist ein ganz komisches und anderes Gefühl, finde ich. Vor allem, wenn du vorher nie so dünn warst.
Ja.
Und dann noch natürlich die Brüste verändern sich, ja, die gehen natürlich auch total zurück. Also man verändert sich total körperlich. Ganz, ganz schlimm irgendwie ist das so, diese Extremen. Aber wie gesagt, für Personen, die halt vorher noch nie so schlank waren, ist das sicher was Neues.
Mhm.
Aber ja, ich war nicht enttäuscht, nein.
Und von der ersten Saison zur zweiten, da hast du ja bestimmt vorher überlegt, okay, wie möchte ich besser aussehen oder möchte ich mehr Schultern oder mehr Po oder mehr Bauchmuskeln haben. Hast du das hinbekommen? Also klar, Training, aber ist es so, dass man diese Veränderung auch wirklich so herbeiruft?
Ja, also ich habe direkt nach den Wettkämpfen 2017 habe ich versucht, mehr am Po zu arbeiten, weil ich eben gesehen habe, was übergeblieben ist, und da ist wirklich nicht viel übergeblieben. Und das, ich glaube, das vergessen die Leute, weil auf der Bühne ist es Posing. Das heißt, man streckt den Po extrem raus und hebt ihn an. Aber wenn ich locker gestanden bin, dann hang der Po einfach nur so runter. Also der war gar nicht schön, gar nicht.
Ja.
Vor allem, du hast dann auch kein Becken mehr, du bist relativ gerade, weil du so schlank bist einfach.
Ja.
Und der Po hängt einfach nur runter. Also insgesamt finde ich so jetzt die Form, ja, also ich mag einen runden, größeren Po definitiv mehr. Und dann habe ich viel an dem gearbeitet, mit Glute Activation und solchen Sachen und auch sehr viel an der Schulter. Und das waren zwei Muskelpartien, die ich auch sehr schwer spüren und ansteuern konnte, und habe dann auch vom Trainingsplan, also den hat der Valentin gemacht, sehr viel an Schultern auch dazu bekommen und da ist definitiv auch was weitergegangen bei beiden Sachen, Po und Schultern.
Hast du es dann noch besser gespürt, wo du es mehr trainiert hast?
Ja, also es war eine Kombi aus zuerst spüren, lernen, wobei ich muss sagen, den Po spüre ich jetzt am besten, seitdem ich Powerlifting gemacht habe.
Ja.
Also das war ein ganz, ganz, ganz anderes Gefühl und ein ganz anderes Ansteuern und Lernen bei der Kniebeuge, den Po zu spüren und die Hip Thrust und solche Sachen. Das war mal wieder was ganz was anderes, was ich gemacht habe.
Ja. Ja, also das muss ich auch aus meiner Erfahrung sagen. Wir haben ungefähr denselben sportlichen Verlauf zum Bodybuilding. Ich habe auch CrossFit, dann also Kraft, Weightlifting und jetzt halt Bodybuilding. Und ich habe beim Seitheben, zuerst habe ich nur den Nacken gemerkt. Mhm. Nur den Nacken. Ja. Durch das ganze Ziehen beim Weightlifting. Und das fällt mir immer noch schwer, beide Seiten gleich zu spüren, weil ich manchmal rechts mehr merke als links. Mhm. Und ich muss so konzentriert beim Seitheben arbeiten. Das hat mich manchmal so aufgeregt, wenn ich es erst im letzten Satz gemerkt habe. Ja. Und auch beim Gesäß, also ich habe halt schon immer ganz gute Beine gehabt, aber das Gesäß nie gespürt. Und das auch wirklich erst, wo ich mich da richtig doll konzentriert habe. Ich hatte immer eine gute Beuge, relativ stark für die Verhältnisse, wie ich trainiert habe, aber nie habe ich so gemerkt, okay, jetzt merkst du das. Mhm. Aber das kommt halt auch wirklich erst mit dieser Konzentration, ja.
Mhm. Das stimmt, das war bei mir auch so. Also wie gesagt, ich war jetzt nicht super stark im Weightlifting, aber durch die vielen Front Squats und einfach das vorne heben und so und wie du sagst, das Ziehen, habe ich einen starken Nacken gehabt und ich habe starke Oberschenkel gehabt. Und ich habe dann währenddessen, also in der ersten Wettkampfvorbereitung, habe ich nie wie wirklich was anders gemacht. Ich habe ganz normal gebeugt wie sonst immer. Das heißt eigentlich immer sehr quadlastig. Und jetzt durch das Weightlifting-Training wurde das bei mir komplett umgestellt und ich habe sehr hüftlastig gebeugen sollen müssen, wie auch immer. Und Lowbar und ganz, ganz viele verschiedene eben Glute Activation und viel auf den Hintern. Und ich muss echt sagen, ich habe sogar mit meinem höchsten Körperfettanteil, den ich bis jetzt hatte, auch meinen Hintern sehr gut ansteuern und spüren können. Deswegen wollte ich jetzt, obwohl ich mit dem Powerlifting jetzt aufgehört habe, nicht die Beuge mit der aufhören. Ja. Weil ich das einfach so gut spüre und gelernt habe, dass ich das jetzt weitermachen möchte. Und beim Seitheben hatte ich genau dasselbe Problem. Ja. Immer der Nacken. Und egal wie viel ich gemacht habe, es ist immer in den Nacken gegangen, bis ich mich darauf konzentriert habe, ganz runter mit dem Gewicht zu gehen und ganz, ich habe 100.000 verschiedene Seithebvariationen ausprobiert und liegend und schräg und vorne und hinten und alles Mögliche. Ganz, ganz viele in jedem Winkel, viele Wiederholungen, leichtes Gewicht, bis ich erst angefangen habe, das irgendwie zu spüren und ansteuern zu können und dann erst das Gewicht gesteigert. Ja. Also es war am Anfang auch frustrierend, aber jetzt würde ich sagen, es hilft, dran zu arbeiten.
Ja, ja. Ich denke auch, dass man trotzdem die Muskulatur gut aufbaut, weil beim Seitheben ab irgendeinem bestimmten Winkel, also da geht halt nichts anderes mehr. Klar wird der Nacken auch mitarbeiten, aber die Schulter muss halt, sonst würde der Arm biomechanisch nicht hochgehen. Aber ich glaube, es macht schon im Training einen wesentlichen Unterschied, wenn man da auch manchmal ein besseres Gefühl einfach für hat.
Ja, definitiv. Ja.
Obwohl ein guter Nacken bei Frauen, finde ich halt auch, sieht halt gut aus.
Ja, definitiv, ja. Obwohl er weniger geworden ist in den Wettkämpfen, in Bodybuilding als früher.
Ja.
Also man sieht schon, wenn du dir die alten Bodybuilderinnen anschaust, die haben alle noch Nacken gehabt und mittlerweile auch durchs Posing, weil es wird ja auch sehr viel so gepost, dass der Nacken hinunter geht und die Schultern rauf. Also der wird auch gar nicht präsentiert, wirklich.
Mhm.
Das heißt, ja, wobei, du hast recht, ja, also ein Nacken würde mich jetzt auch nicht stören. Ja,
ja. Als Witz, ich habe mit, ich weiß nicht, ob du Sabine Froschauer kennst, die hat in den 80er, 90er Jahren, weil sie auch Profi im Bodybuilding. Und dann habe ich sie auch gefragt, was sie so trainiert hat, was sie für eine Werte hat. Die hat halt natürlich unterstützt ein bisschen, aber 100 Kilo Bankdrücken, so, die hat halt richtig schwer trainiert und so sah die ja auch aus, also so eine geile Form auch, das sah so athletisch aus. Mhm. Ich denke, dass es auch schon Sinn macht, relativ stark zu sein in den Übungen. Ja. Mhm. Ja.
Ja. Auf alle Fälle, das ist auch etwas, was ich schade finde, wenn Bikini-Athletinnen oder wenn das so kommuniziert wird oder rüberkommt, dass die jetzt nicht hart trainieren sollen, nur weil sie halt Bikini machen. Es kommt halt auch immer darauf an, wo, welcher Verband und alles. Aber meiner Meinung nach sollte eine Bikini-Athletin auch die Brust trainieren und vor allem die obere Brust, weil es gibt ganz viele, die das gar nicht machen. Und natürlich auch alle anderen Sachen, alle anderen Übungen auch. Ja. Ja? Also ich sehe keinen Grund, warum sie das nicht machen sollten. Hm.
Wie bist du mit diesem Unterschied Bühnenlean zu wieder Off-Season, zu wieder Bühnenlean, wieder Off-Season umgegangen? Du hast da relativ viel bei Instagram drüber gesprochen, aber was waren so deine Learnings daraus, weil das darf man ja auch nicht vergessen, der Aufbau ist, glaube ich, mental schon ein bisschen härter als diese Diät, weil man halt irgendwann keinen Fortschritt mehr sehen kann. Mhm. Nur noch auf dem Trainingsplan, aber das ist halt etwas, was viele vergessen, wenn sie sagen, sie gehen auf die Bühne.
Mhm, das stimmt, ja. Ich versuche das all meinen Athletinnen im Vorhinein zu sagen, denn vor allem, wenn du eine Vergangenheit hast, wo das Thema ist, und das ist bei ganz vielen Frauen, dass Ernährung und Körperbild und so weiter ein großes Thema war oder ist, wie auch immer, dann wird das definitiv schwierig sein. Es wird hundertprozentig schwierig sein. Und erst recht, wenn du wirklich essgestört warst, auch wenn das lange her ist, ja, dann wird das definitiv schwierig sein, weil es wird dich wieder triggern, auf alle Fälle. Was halt dazu kommt, ist einfach dieser körperliche, dieses hormonelle, dass du hormonell nicht mehr im Gleichgewicht bist und das definitiv eine Zeit lang braucht. Und wie gesagt, wenn du dann eh schon, wenn du denkst, du möchtest nur in Shape kommen für einen Wettkampf und dann bleibst du lean, dann ist das Falsche, definitiv. Ansonsten, also ich hatte ja auch Schwierigkeiten in meiner Vergangenheit und ich habe halt, wie soll ich das sagen, es ist jetzt im Nachhinein ein bisschen schwierig, das so zusammenzufassen, glaube ich. Es war einfach ein Prozess. Es ist also nach der ersten Wettkampfvorbereitung habe ich mir definitiv schwer getan. Du verlierst auch das Auge dafür, wie lean du bist und wie du nach den ersten paar Mal bingen, wie du dich veränderst und wie viel Wasser du ziehst, ja, und du denkst sofort, du bist fett und solche Sachen, das bist du ja nicht, ja. Ich meine, wenn du so lean bist, dann sind auch 5 Kilo mehr nicht fett, aber trotzdem, man verliert das Auge dafür. Und da habe ich sehr gekämpft mit mir, also ich hab Binges gehabt und dann bin ich wieder stark runter auf ungefähr 1006 und habe versucht, das zu halten, konnte ich nicht. Und dann habe ich wieder Binges gehabt und so ging das hin und her, bis es sich eingependelt hat. Und das war wahrscheinlich die Zeit, wo es sich mit hormonell auch wieder eingependelt hat. Ja. Aber das ist das, was ich gemacht habe dann, hin und her. Auf der einen Seite war das Training cool, ich war wieder stärker, ich habe einen Pump gehabt und solche Sachen. Und auf der anderen Seite sind die Binges extrem. Du fühlst dich scheiße, du fühlst dich, als würdest du es nicht im Griff haben. Hast du ja auch nicht. Und also es ist nicht cool. Und dann, natürlich machst du es auch immer heimlich. Ja, machst es ja nicht vor anderen Leuten. Was das alles nur noch schlimmer macht. Ja, weil es ist wie was Verbotenes. Ja. Und irgendwann, wo es sich dann eingependelt hat, habe ich, glaube ich, irgendwann aufgehört zu tracken. Und ich habe dann 5 Kilo mehr gehabt als vorher. Also ich habe die erste Wettkampfvorbereitung mit 65 angefangen und dann hatte ich 70, 71 Kilo. Und da bin ich dann auch so geblieben, dass ich auch teilweise nicht wirklich getrackt habe und da habe ich es gehalten. Und dann 2018 haben wir zweimal einen Minicut machen wollen, der Valentin und ich, und ich sage machen wollen, ich meine, wir haben ihn zwar gemacht, aber ich bin jedes Mal wieder rauf auf meine 70 Kilo. Mhm. Das heißt, ich habe einen Mini-Cut, der trotzdem ungefähr 3 Monate gedauert hat. Er wollte mich auf 65 Kilo haben. Ich bin dann runter so auf 66 oder so und nicht drunter. Und dann hatte ich immer so einen Auszug, da haben wir gedacht, scheiß drauf. Und dann habe ich wieder gegessen. Und also so war mein Jahr 2018. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, ja, die Form war eh okay, ich habe halt ein bisschen mehr gehabt, aber jetzt wieder, ich habe wieder was gelernt, weißt, und jetzt ist es für mich nicht mehr so schlimm. Deswegen wollte ich es diesmal anders machen, ich wollte es eigentlich besser machen und habe mir vorgenommen, ich werde versuchen nur clean zu essen und es ist mir scheißegal, wie viel ich esse.
Okay.
Ja, das war der Plan.
Also weniger triggern ausgesetzt zu sein.
Genau. Mhm. Ja. Und ich habe angefangen weiterhin zu tracken und ich war so auf 2,5, glaube ich, 2,6. Und ich habe die ersten 2 oder 3 Wochen habe ich wirklich die ganze Zeit nur, also keine verarbeiteten Sachen gegessen. Ich habe irrsinnig viel Obst gegessen, ich habe irrsinnig viel Gemüse gegessen und halt, keine Ahnung. Das Problem dabei war, dass ich mich immer so scheiße gefühlt habe, weil ich ständig so extrem aufgebläht war. Durch 5 Kiwi, 2 Äpfel, 3 Bananen und keine Ahnung was. Ja. Also das war schlimm. Das war ganz schlimm. Ich war so aufgebläht, dass ich dann mir nicht sicher war, ob das doch das Richtige ist. Und dann kam ein Kurzurlaub, den ich mit einer Freundin von mir geplant habe. Wir sind nach Barcelona geflogen, was ein totaler Fehler war. Das war eine Eskalation pur. Wir waren 4 Tage dort. Wir sind von Restaurant zu Restaurant gegangen und wir haben nur gefressen. Das war unfassbar. Das war wirklich echt schrecklich einfach. Das war schrecklich. Ich habe durchgehend gegessen. Also ich würde das nicht noch einmal machen. Nach einem Wettkampf auf Urlaub zu fahren und dann durchgehend zu essen. Das war einfach Völlerei. Ich bin am Abend immer, ich bin nicht schlafen gegangen, bevor ich nicht eine Packung Oreo-Kekse noch gegessen habe, obwohl ich den ganzen Tag schon gegessen habe.
Mhm.
Das war schrecklich. Und dann kam ich zurück und ich konnte nicht mehr zurück zu meinem cleanen Essen,
sodass
ich drauf geschissen habe und mir gedacht habe, okay, ich lasse jetzt einfach laufen. Und schauen wir mal, wie weit ich komme, habe ich mir gedacht. Ich gebe dem Ganzen einfach die Zeit, die ich brauche. Ich weiß, dass es wieder gut wird, das habe ich mir gedacht. Ich will nicht dagegen ankämpfen, ich will nicht ein schlechtes Gewissen haben. Ich weiß, dass das wieder gut wird, ich weiß, dass ich wieder runterkomme mit dem Gewicht, ich weiß, dass ich dann wieder normal essen kann und ich lasse das jetzt einfach. Und habe für mich entschieden, okay, ich werde einfach essen, worauf ich Lust habe, wann ich Lust habe und das habe ich wirklich gemacht. Ich habe wirklich das gegessen, was ich wollte und das war wirklich viel Schrott und ich war dann auf 80 Kilo oben.
Mhm.
Und ich habe mich auch nicht abgewogen, ich habe mich so sporadisch abgewogen, bis ich dann gesehen habe, 80 Kilo und da habe ich mir gedacht, okay, na klar habe ich das auch gemerkt. Ja. Ja. Ich habe auch währenddessen habe ich angefangen, mir größere Unterhosen zu kaufen und größere T-Shirts und Hosen, damit es mich nicht noch mehr ärgert, wenn das alles enger wird, weil ich wusste, es wird enger.
Hm.
Und ich wollte mich aber weiterhin wohlfühlen. Und dann habe ich, also ich habe wirklich Vollgas drauf geschissen, weil es hat mir nicht gefallen. Ja, es ist nicht so, dass es mir gefallen hat, weil das meiste Fett war am Bauch und Beine und Po und es hat mir einfach nicht gefallen. Ich habe auch keine Kontur mehr gehabt, man hat die Schulter nicht richtig gesehen, sondern es war mehr da. Also so, ich war halt sehr breit. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich schaue mal, ich versuche mal darauf zu hören, wenn es mir besser geht, dass ich mal anfange wieder zu tracken. Ich möchte keine Diät machen, ich möchte kein Defizit, ich möchte einfach nur schauen, ob ich es mental schaffe, dann das aufzuschreiben. Und ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat. Es war dann so, dass ich mir irgendwann gedacht habe, ich saß auf der Couch und habe Chips gegessen und ich habe mir gedacht, ja, das ist Blödsinn, was ich da mache, weil ich esse normalerweise auch keine Chips. Und ich sitze nicht auf der Couch und schaue fern und esse Chips. Das bin ich nicht. Das mache ich normalerweise nicht. Warum mache ich das jetzt? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, passt. Ich höre auf, das ganze Zeug zu kaufen, weil das gab es bei mir sonst auch nicht zu Hause. Also muss ich nicht daraus eine Gewohnheit machen.
Ja.
Weil ich wusste, je öfter ich das wiederhole, desto stärker wird es sich einbrennen bei mir und dann habe ich eine geschissene Gewohnheit, an der ich dann arbeiten muss. Und dann habe ich aufgehört, das ganze Gummizeug und Süßigkeiten und Chips zu kaufen und zu Hause zu bunkern, weil das habe ich dann gemacht für den Fall, wenn ich Lust habe. Und habe mir gedacht, okay, ich setze mir kleine Grenzen, nichts Großes. Das heißt, ich kaufe die Sachen nicht mehr, aber ich kann sie jederzeit essen, wenn ich Bock habe.
Mhm.
Und das habe ich so gemacht. Wenn ich Lust auf irgendetwas hatte, dann habe ich mir das zwar gekauft, aber ich habe es nicht mit nach Hause genommen, keine großen Packungen und sonstiges. Und dann ist das Gewicht auch wieder runtergegangen, ohne jetzt großen Aufwand für mich, sondern einfach nur normal wieder zu sein.
Ja.
Und dann habe ich auch irgendwann gemerkt, okay, ich versuche jetzt mal zu tracken und dann schaue ich, wie es läuft. Dann habe ich angefangen so zu tracken, auch nicht lange, aber ich habe gesehen, okay, das fühlt sich gut an. Dann kam der Lockdown und ich habe mir gedacht, okay, wann, wenn nicht jetzt, ich mache eine Diät. Weil ich gehe nicht auswärts essen, es sind keine solche Sachen, die mich irgendwie verleiten. Und ich habe Diät gemacht, also auch nur kurz, das waren vielleicht 2 oder 3 Wochen, da bin ich auf 1.600 runter. Und wir hatten keine Küche. Wir hatten 6 Monate lang keine Küche. Was aber auch cool für mich war, weil ich habe immer dasselbe gegessen. Und ich weiß, das funktioniert gut bei mir.
Ja.
Und dann habe ich wieder ein bisschen was abgenommen. Und dann bin ich ewig gestanden auf 74 Kilo. Ich habe mir gedacht, okay, super, jetzt bin ich wieder 4-5 Kilo mehr als das letzte Mal.
Mhm.
Ja. Aber ich habe mir gedacht, scheiß drauf, es wird besser. Das Training wurde besser, die Form hat sich ständig verändert und ja, und da bin ich und es ist alles wieder normal.
Hm. Also jetzt ungefähr ein Jahr.
Hm.
Meinst du, das dauert auch wirklich so lange, wie man sich, also ich denke mal, das ist eher dann auch nachher die mentale Erholung, ja?
Ja, also es kommt sicher auf den Typ drauf an, es kommt darauf an, wie weit unten du warst und wie weit du rauf gehst, definitiv solche Sachen. Also ich würde das jetzt nicht pauschal sagen, aber zwischen 6 Monate und ein Jahr wird es definitiv dauern.
Mhm.
Und das Ding ist, warum das so schlimm für viele ist, weil sie das nicht wissen. Sie denken, so ist es jetzt und so bleibt es. Ja. Ich hatte eine Kundin im Sommer letzten Jahres, die danach auf Instagram total ausgeflippt ist und gesagt hat, oh mein Gott, und das wird sie niemandem raten und das ist so schrecklich und das haut ja alles zusammen. Ja, es ist nicht gesund, ja. Es ist ja, keiner sagt das. Keiner sagt ja, dass es leibend und gesund ist. Aber es war für sie so schrecklich in dieser Situation, dass sie dachte, da kommt sie nie wieder raus. Und jetzt, ein Jahr später, geht es ihr wieder besser und sie hat auch wieder abgenommen.
Mhm.
Nur, das muss man, glaube ich, auch kommunizieren. Es wird wieder gut. Aber also das eine ist das Hormonelle. Das wird wieder gut.
Mhm.
Und das andere ist, du darfst dir halt nicht irgendwelche Sachen aneignen, die du später schwieriger los wirst. Ja? Das heißt, ich sage auch nicht, dass jetzt dieser Weg, den ich gemacht habe, für jeden super ist, weil ich glaube, dass viele nicht damit umgehen könnten mit 80 Kilo dann zum Beispiel, wenn sie das vorher nie hatten. Also, weißt du,
ja.
Das ist sicher, das ich würde auch niemandem sagen, anders definitiv. Mhm. Ich würde das nicht meinen Kundinnen raten, lass mal laufen. Ja? Und dann verfluchen sie mich, weil sie keine Ahnung, wie viel Kilo haben. Und dann natürlich Schwierigkeiten haben, das runterzukriegen. Aber jeder muss das irgendwie für sich selber ausprobieren. Und ich hatte ja 2 Male schon, wo ich verschiedene Sachen ausprobiert habe. Und ich weiß, das nächste Mal werde ich es wieder ein bisschen anders machen. Aber
was würdest du nächstes Mal anders machen jetzt?
Definitiv das, was ich vorhatte. So lange wie möglich clean essen und darauf scheißen, auch wenn du stark drüber bist. Weil dich mit Gemüse und Obst und solchen Sachen zu überessen, klar geht das, aber es geht ja viel leichter mit Oreo-Kekse und Eis. Ja.
Ja.
Das heißt, du sparst dir definitiv Kalorien damit ein, hundertprozentig.
Ja. Ja.
Und was ich anders machen würde, ist einfach die Zeit aushalten.
Ja.
Aushalten, dass es dir da am Anfang scheiße geht, weil du aufgebläht bist und weil du so viel isst wie eine Wahnsinnige, aber die Zeit durchstehen und dann wird es besser.
Mhm.
Es wird besser, hundertprozentig.
Ja, ist verrückt. auch wenn man schon so lange trackt, manchmal unterschätzt man das trotzdem immer noch, was manche Lebensmittel haben. Wir waren am Wochenende, hatten wir 12 Stunden Aufenthalt auf dem Flughafen Amsterdam.
Mhm.
Würde ich niemandem erzählen. Wow. Aber da konntest du halt nicht reinfahren, weil da jetzt schon Lockdown ist.
Mhm.
Und dann hat mein Freund sich diese Waffeln, also so wie Kekse, so Waffeln halt einfach aus Amsterdam
mhm.
gekauft. Und dann gibst du ja mit Honig oder mit so Agavendicksaft oder so. Und dann gibst du die einmal mit so weißer Schokolade drumherum und innen drin so Karamell. Und das sind wirklich so ganz dünne Kekse, mhm. aber so Handflächen groß. Und dann habe ich, weil ich Refeed hatte, habe ich mal eine getrackt. Und dann habe ich so gedacht, Alter, so ein Scheißding hat 220 Kalorien.
Und das ist ganz das dünn, ist nichts,
ja. Und das essen ja manche, habe ich so gedacht, ich kann das von meinen Eltern oder von zu Hause so Kaffee trinken, dann hast du halt mal 3-4 Kekse gegessen, ja. So, ne? Bist du locker bei 1000 Kalorien.
Ja. Ja.
Das ist so, viele unterschätzen das mhm. so, und selbst wenn man da schon ewig lange im Game ist, unterschätzt man das ja. halt immer noch.
Ja. Ja. Und jetzt stell dir vor, zusätzlich dazu ja. kannst du nicht mehr aufhören zu essen und du hast ja. ständig das Verlangen. Das ist ja so klein und das ja. hat so viel Kalorien, dass du eine ganze Packung locker davon aufessen
ja,
kannst.
Easy, ja.
Ja? Mhm. Das heißt, mein Plan war es, mehr auf Sachen, bei Sachen zu bleiben wie Honig, Datteln und solche Sachen, die ja auch mega süß sind.
Mhm.
Aber ich habe das gemerkt, nach den Wettkämpfen habe ich jedes Mal das gegessen. Und irgendwann kannst du das nicht mehr. Das ja. ist so süß, aber ein Glas Nutella kannst du locker aufessen mhm. in dem Zustand. Wirklich. Ja. Die Kombi aus Kohlenhydrate und Fett geht viel leichter, als wenn es nur Kohlenhydrate ja. sind.